Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer aus Mistelbach und Laa an der Thaya. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Heute noch einmal zum Thema Papst, weil ich mich jetzt auch schon wirklich total ärgere, weil jetzt nur noch Blödsinn in den Zeitungen steht und es einen Punkt gibt, den muss ich einfach klären. Also, es gibt keinen Titel Stellvertreter Gottes auf Erden. Den gibt's nicht. Also den gibt's auch bitte in der römischen Theologie nicht. Den gibt's einfach nicht. Das ist eine Verballhornung des Titels, der dem Bischof von Rom zugeordnet ist, Vicarius Christi. Wird übersetzt als Stellvertreter Christi. Nun ist es ein sehr, 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 sehr alter Titel. Als Vikar ist er Vikar. Gut, ich war Vikar. Also jeder evangelische Pfarrer ist am Anfang seines kirchlichen Dienstes ein Vikar. Und da will ich das einmal schildern, wie das gedacht ist. Also der Vikar ist der Stellvertreter des Gemeindepfarrers. Der ganz viele von uns durften im Vikariat kein Abendmahl halten. Erst in dem Moment, wo man dazu ordiniert ist oder erst im zweiten Jahr. Das Vikariat dauert 3 Jahre heutzutage. Ich musste. Ich musste heißt, es ist angeschafft. Was der Titel Vikar in der Kirche und im Lateinischen bedeutet, ist praktisch genommen ein Diener. Ein Diener, der ganz spezielle Aufträge kriegt und das dann zu tun hat. Ein Vikar hat keine eigene Amtsvollmacht. Also der darf eigentlich gar nichts selber tun, sondern wird immer vom Chef zu irgendwas geschickt. In Wirklichkeit kommt dieser Titel noch aus Zeiten des römischen Militärs und besagt also, es gibt einen Offizier und der sagt, schickt halt einen vertrauenswürdigen Stellvertreter an den linken Flügel und der hat denen dort auszurichten, rennt's weg oder so. Das ist ein Vikar. Und Vikar sein ist auch in der evangelischen Kirche bis heute nicht das pure Honiglecken aus dem einfachen Grund, weil Vikar in der gesamten kirchlichen Tradition, die ist eben alt, ist eben bei uns lateinisch geprägt, Vicarius, lateinisches Wort, eben heißt, ja, es ist eigentlich, ja, kann ich sich eh vorstellen, einer, dem man sagt, was er tun muss, und der muss das dann tun. Was muss der Papst tun? Der Papst muss, das sehen Sie an seinem Wappen, mit den Schlüsseln binden und lösen. Das heißt, er muss, das habe ich gestern schon erklärt, Sünden vergeben, oder auch nicht. Das ist das Petrusamt. Jesus sagt zu dem Petrus, okay, du bist der Fels, auf den ich meine Kirchen bauen werde. Und dein Job besteht darin, zu binden und zu lösen. Was du bindest, das ist gebunden. Was du löst, ist gelöst. Bezieht sich genau auf eines, nämlich auf die Vergebung der Sünden. Wir haben das schon geklärt. Sündenvergebung setzt immer eine Reumütigkeit voraus. Also du kannst nicht deine Kinder grün und blau prügeln, zum Pfarrer gehen und sagen, vergeben's mir das. Dann wird dir immer sagen, jo, hören Sie jetzt bitte schön damit auf oder begeben Sie es in der Therapie oder ziehen Sie jetzt bitte aus, bis diese Therapie vorbei ist, sodass Ihre Kinder nicht mehr prügeln. Und der sagt ins Gesicht, na, die prügel ich schon, weil das macht mir Spaß. Dann wird er nicht gelöst, sondern gebunden. Dann bleibt ihm die Sünde erhalten und man ruft natürlich die Polizei an. Das darfst du. Das musst du, das sollst du. Ja, da gilt dann kein Beichtgeheimnis mehr, wenn es gegen die 10 Gebote geht. Dann ist es auch erledigt. Da kann man nicht so tun, na, das hat er mir in der Beichte erzählt, jetzt lasse ich den weiter seine Kinder prügeln. Das ist der Job. Nun, werden Sie bereits Sie denken, vorher spricht er vom Papst, jetzt spricht er vom Pfarrer. Wer ist jetzt Vicarius Christi? Naja, natürlich jeder, der wem anderen, der zu berufen ist, jemanden anderen Sünden zu vergeben. In der römischen Kirche ist das auf die geweihten Geistlichen zunächst einmal beschränkt. In der evangelischen Kirche ist es uralte Tradition, dass jeder für jeden der Beichtiger sein soll. Also zuhören, dem gut zureden und dem Sünden vergeben. Das sollen wir füreinander sein. Das ist von vornherein vollkommen klar, steht in der Augsburgischen Konfession drinnen. Das Entscheidende jetzt aber ist, zwar ist dieser Titel dem Bischof von Rom zugeordnet, aber nicht exklusiv. Jeder, der den Dienst Christi tut, das heißt, anderen zum Heil zu verhelfen, ihnen das Evangelium zu verkündigen, ihnen zu helfen, dass es ordentliche Menschen leben können und die Gewissheit haben, ins Reich Gottes zu kommen, auch Sündenvergebung zuspricht, ist Vikarius Christi. Also die Damen mögen jetzt nicht besser, es heißt halt Vikarius, ist halt eine männliche Form, ist wurscht, können natürlich genauso gut Frauen sein, gleichgültig. Wenn ein Titel jemand zugeordnet ist, bedeutet das noch lange nicht, dass nur der das darf. Es ist einfach ein Ehrentitel, der die ganze Christenheit daran erinnern soll. Schaut dorthin, Vicarius Christi, ihr sollt das auch sein. Gut, Punkt 2. Unfehlbarkeit. Berühmte Geschichte der Unfehlbarkeit. Wann ist man unfehlbar? Also man ist ganz einfach dann unfehlbar. Witzigerweise hat das heute eine 13-Jährige formuliert, was ich total cool fand. Wenn man die Wahrheit sagt, dann ist man unfehlbar. Okay? Passt. Wenn ich, wie kann ich draufkommen, ob man die Wahrheit sagt? Also man kann sehr, sehr viel diskutieren. Und man kann dann Folgendes machen, wenn ganz viele Leute ganz viel diskutiert haben und dann eigentlich eh alle der Ansicht sind, das ist so, dann ist das wahr. Das ist also ganz einfach. Ich habe zum Beispiel eine schwarze Tasche, wo ich mein iPad herumschleppe von Schule zu Schule. Wenn die gesamte Christenheit sich versammeln würde, die wird was Besseres zu tun haben, aber nehmen wir an, sie versammeln sich alle und sagen, okay, die Taschen ist schwarz, bis auf die, die schwere Sehbehinderungen haben und sagen, kann ich zu nichts sagen, weil ich sehe es nicht, aber nehmen an, dass die anderen was sehen und das wird schon stimmen, dann ist es die Wahrheit. Und in der Tat ist die Zuordnung, das ist auch im Zweiten Vatikanischen Konzil ganz, ganz klar noch einmal definiert worden, der Unfehlbarkeit besteht darin, wenn der Bischof von Rom in der Gesamtheit der Bischöfe und der Gesamtheit der Christenheit was sagt, was wahr ist. Er wird nicht hingehen und sagen, der Hans Spiegel hat eine schwarze iPad-Tasche, weil das keine christliche Lehre ist. Aber wenn die ganze Christenheit zu einer Überzeugung kommt, dann ist sie wahr. In der römischen Kirche wird dem Bischof von Rom das besondere Amt zugeordnet, dass er, wenn er zur Überzeugung kommt, dass eh alle dieser Ansicht sind, und das hat aber noch keiner gesagt, er dann der Sprecher der gesamten Christenheit ist, wogegen nichts einzuwenden ist. Also auch wir Evangelischen hätten jetzt überhaupt kein Problem damit, wenn der Bischof von Rom erklärt, dass die iPad-Tasche vom Hans Spiegel schwarz ist. Das ist nur kein christlicher Lehrgegenstand, also wird es nicht tun, aber das wäre natürlich okay. Niemals hat die römische Kirche intendiert, dass zum Beispiel der Bischof von Rom hingeht und sagt, Brokkoli sind grausig, die dürfen nicht mehr gekocht werden, wofür viele Menschen auf der Welt sehr dankbar wären. Das möchte ich jetzt auch sagen, auch der Hans Spiegel wäre über diesen Satz, Brokkoli sind grausig und dürfen nicht mehr gekocht werden, sehr, sehr dankbar. Wirklich extrem dankbar, aber es ist eben kein Gegenstand christlicher Lehre. Deswegen kann der Bischof von Rom zwar sagen, Brokkoli sind grausig, man sollte sie nicht kochen, aber da es kein Gegenstand der christlichen Lehre ist und dann nicht alle sagen, jo, stimmt, es wird sicherlich ziemlich viele Christinnen vor allen Dingen geben, die dieses grausige grüne Klumpert auch noch gerne essen und das schmeckt ihnen aus irgendeinem Grund, ist irgendwie sehr eigenartig, ist es nicht unfehlbar. Und er dürfte es eben auch nicht sagen, weil nicht alle sagen, es ist so und vor allen Dingen, weil es kein Gegenstand christlicher Lehre ist. Also für die Entwicklung des Christentums und der christlichen Lehre spielt die Frage der Geschmacklichkeit von Brokkoli keine Rolle. Das heißt, Sie sehen jetzt Folgendes, das ist ganz wichtig. Römisch-katholische Theologie ist keine schlechte. Sie ist sehr, sehr, sehr differenziert und leider, 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 darf ich das jetzt als Evangelischer sagen, sehr differenziert in ihrer inneren Gestalt, wenn man studiert, sehr hoch differenziert und in ihrer Art nach außen kommuniziert zu werden im Bereich von ja, Stellvertreter Gottes auf Erden, wo es intern kein Mensch sagt. Sie brauchen, als Evangelischer steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen. Als privater Mensch, Hans, darf ich sagen, finde ich nicht so genial. Sage ich ganz ehrlich. finde ich wirklich, wirklich, wirklich nicht so genial, dass man hingeht und vielleicht die Dinge für die breite Öffentlichkeit in einer Art und Weise vereinfacht darstellt, dass man dann doch der Ansicht ist, naja, ein bisschen differenzierter darf schon sein. Okay, damit ist jetzt meine Papst-Podcast eindeutig abgeschlossen. Ich hoffe, es ist hier wieder ein bisschen theologische Grundinformation bei allen gelandet. Und ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz, ganz wunderschönen Abend. Und seien Sie durchaus mal Vicarius Christi oder Vicaria Christi, wenn Sie eine Dame sind. Vergeben Sie, ermuntern Sie, sprechen Sie Vergebung zu und machen Sie den Menschen das Leben leicht. Gesegneten Abend euch allen.